Ja, meine Damen und Herren, nach der Beratung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer werden Sie jetzt informiert darüber durch die Bundeskanzlerin, den regierenden Bürgermeister und den zugeschalteten bayerischen Ministerpräsidenten.
Ja, ich begrüße auch neben mir Herrn Müller und auf dem Bildschirm sehr gut sichtbar und wie ich heute gelernt habe, vor der Kulisse des Bodensees, nicht etwa des Chiemsees, den bayerischen Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren, wir haben heute ein Impfgespräch gemacht zwischen Bund und Ländern. Das war, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt und haben im Grunde drei Dinge miteinander besprochen. Das erste war die Frage der Impfkampagne für die Kinder in dem Zusammenhang, dass wir erwarten, dass die Zulassung der Europäischen Medizinagentur für den Impfstoff BioNTech alsbald erfolgen könnte für Kinder im Alter von 12 bis 16 Jahren. BioNTech ist ja bereits ab 16 Jahren zugelassen. Wir haben aus der Europäischen Kommission auch gehört, dass auch Moderna in absehbarer Zeit einen solchen Antrag stellen wird, aber das wird noch etwas dauern. Aber vorweg möchte ich sagen, das, was uns alle gemeinsam beschäftigt hat und was wir auch positiv konstatieren konnten, ist, dass die gemeinsame Impfkampagne von Bund und Ländern seit Beginn des zweiten Quartals deutlich an Fahrt gewonnen hat. Es wurden 35 Millionen Deutsche, das sind 41,5% der Bevölkerung, mindestens einmal geimpft. Wenn man überlegt, dass wir ja gar nicht alle impfen können, weil für die kleineren Kinder ja keine Zulassung da ist, dann ist das schon ein sehr guter Wert. Und 13 Millionen, das heißt 15,7%, sind bereits vollständig geimpft. Es hat die Priorisierung der Impfung älterer und vorerkrankter Menschen ihre positive Wirkung entfaltet, denn das hat zu einer deutlichen Reduzierung der schweren Krankenverläufe geführt. Es sinkt die Zahl der Neuinfektionen und erfreulicherweise auch die Zahl der belegten Intensivbetten. Und das ist ein großer Erfolg und wir bekräftigen noch einmal unsere Aussage vom Impfgipfel am 11. Februar, dass bis zum Ende des Sommers jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Impfangebot gemacht wird. Das schließt auch diejenigen ein, die jetzt zusätzlich wahrscheinlich in dieses Impfangebot mit einbezogen werden können, nämlich die 12- bis 16-jährigen Kinder. Wir haben heute zu Gast gehabt den Chef der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, der uns deutlich gemacht hat, wenn es eine Zulassung der Europäischen Medizinagentur geben wird, dann wird es auch in absehbarer Zeit eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission geben, wie es die ja schon zu den verschiedensten Impfstoffen gegeben hat. Kinder und Jugendliche können dann ab dem Ende der Priorisierung, Sie wissen, dass am 7.6. im Allgemeinen die Priorisierung aufgehoben wird, sich auch um einen Impftermin bemühen, entweder eben bei niedergelassenen Ärzten oder auch gegebenenfalls in den Impfzentren. Das wird auch jeweils von den Ländern geregelt. Und für uns war ganz wichtig zwei Aussagen. Das erste: ein sicherer Schulbetrieb wird auch in Zukunft völlig unabhängig von der Frage sein, ob ein Kind geimpft ist oder ob ein Kind nicht geimpft ist. Ich will noch mal daran erinnern, dass sowohl für die Kita-Kinder als auch für die Grundschulkinder ja auf absehbare Zeit gar keine Impfzulassung da sein wird. Aber auch für die 12- bis 18-Jährigen gilt, der sichere Schulbetrieb ist unabhängig von der Frage zu betrachten, ob Kinder geimpft sind oder nicht. Gleiches gilt im Übrigen auch, weil das ja immer wieder gefragt wird, für die Frage des Urlaubs. Sowohl im europäischen Ausland als auch in Deutschland kann man, wenn man keine Impfung hat, Urlaub machen, weil Testungen dann als Voraussetzung für die Urlaubsangebote natürlich vollkommen ausreichend werden. Wir haben in einem zweiten Punkt uns nochmal beschäftigt mit den zu erwartenden Lieferungen, die wir erhalten. Hier können wir sagen, dass im Großen und Ganzen die Liefermengen, so wie sie auch schon in Aussicht gestellt wurden, kommen werden. Wir haben eine Unsicherheit für das zweite Quartal beim Impfstoff Johnson & Johnson. Hier liegen eine beträchtliche Zahl von Dosen bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA, die noch geprüft werden. Sie haben sicherlich vernommen, dass es dort Verunreinigungen in einem Werk gab, in dem erst AstraZeneca, dann Johnson & Johnson produziert wurde. Diese Dosen sind noch nicht freigegeben und das davon hängt erheblich ab, ob die zugesagte Liefermenge der 10,1 Millionen Dosen von Johnson & Johnson bis zum Ende des zweiten Quartals eintreffen wird. Erfreulich ist, dass sowohl BioNTech, Pfizer als auch Moderna sehr zuverlässig liefern und ihre Liefermengen im zweiten Quartal einhalten werden und nach allem, was wir wissen, auch wenn wir die detaillierte Liefermengen noch nicht kennen, auch im dritten Quartal, sodass wir eben unsere Zusage auch weiter aufrechterhalten können, die wir bezüglich des Impfangebots an alle Bürgerinnen und Bürger gemacht haben. Und ein letzter Diskussionsgegenstand war die Frage des Impfzertifikats in digitaler Form. Hier ist ja in der Europäischen Union der Trilog abgeschlossen worden. Das heißt, wir haben eine rechtliche Regelung für die Kompatibilität der digitalen Impfzertifikate. Das war für die Fertigstellung des deutschen Impfzertifikats von großer Bedeutung. Es wird dieses digitale Impfzertifikat als eine unabhängige App geben oder aber auch eingearbeitet in die Corona-Warn-App. Da kann jeder wählen, wie er oder sie das möchte. Und der Bundesgesundheitsminister hat heute nochmal dargestellt, dass er davon ausgeht, dass bis Ende Juni, spätestens Anfang Juli, dieses Angebot zur Verfügung gestellt wird. Die ersten Tests laufen jetzt ja schon. Und der Vorteil wird sein, dass man dann mit diesem Zertifikat eben auch die Kompatibilität in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben wird. Dafür sind die rechtlichen und technischen Voraussetzungen jetzt getroffen. Alles in allem also ein wichtiger Gipfel. Ich darf mich bedanken bei allen Bundesländern. Es wird mit einer unglaublichen Energie daran gearbeitet, sowohl in den Impfzentren als auch in den Arztpraxen, die Impfkampagne mit dem höchstmöglichen Tempo durchzuführen. Das ist auch ganz wichtig, denn wir kämpfen ja, wie wir es Anfang des Jahres gar nicht absehen konnten, immer wieder gegen Mutationen und neue Mutationen. Das heißt, je schneller wir den Impfstoff an Mann, Frau und in Zukunft auch Jugendliche bringen, umso besser ist das. Und ich möchte mich auch bei den Beschäftigten in den Impfzentren und bei den Ärzten ganz herzlich bedanken für ihr Engagement. Und in Zukunft werden ab Juni ja auch die Betriebsärzte dazukommen. Das heißt, wir setzen dann auch fast alles ein, was wir haben, um die Impfkampagne weiter voranzubringen. Herzlichen Dank.
Herr Regierender Bürgermeister.
Ja, vielen Dank. Es ist richtig, dass das heute nochmal eine wichtige Sitzung war zu diesem gesamten sensiblen Themenkomplex des Impfens. Und gut, dass wir zwischen Bund und Ländern uns dazu auch immer wieder ganz konkret austauschen. Die drei Punkte, die die Bundeskanzlerin angesprochen hat, waren uns gemeinsam heute sehr wichtig. Natürlich wollten wir auch noch mal hören, können wir wirklich mit großer Sicherheit sagen, dass wir Ende Juni, Anfang Juli einen entsprechenden digitalen Impfnachweis haben. Das bewegt viele Menschen. Wie können sie die nächsten Monate planen? Wird es europaweit eine einheitliche Lösung geben, eine unkomplizierte, barrierefreie Lösung geben, um nachzuweisen, ob man geimpft, genesen, getestet ist, eben ganz besonders geimpft ja auch. Das ist der entscheidende Punkt ja auch für viele, um diese Sicherheit dann auch zu haben, wenn sie den Urlaub planen oder wenn sie andere Begegnungen planen innerhalb Deutschlands oder auch darüber hinaus. Das ganze Thema der Impfstofflieferungen war für uns sehr wichtig und vor allen Dingen da auch der Ausgleich zwischen den Ländern und wie wir auch Lieferungen in den nächsten Monaten erwarten können und mit welchen Kapazitäten wir rechnen können in den Arztpraxen und in den Impfzentren. Es ist nochmal wichtig, dass wir festhalten konnten, dass es einen Ausgleich geben wird zwischen den Ländern. Wir haben jetzt in den letzten Wochen teilweise ungleich die Mengen bekommen. Das ist nicht ganz der Königsteiner Schlüssel, der da eine Rolle spielt oder die Bevölkerungszahl, die zugrunde gelegt wird. Es kann auf Grundlage der Bestellmengen und der unterschiedlichen Größenordnung der einzelnen Impfstoffe, die abgerufen werden, kann es eben zu diesen Ungleichheiten kommen. Und sehr gut, dass wir festhalten konnten, dass es dazu einen Ausgleich geben wird. Von herausragender Bedeutung war natürlich der dritte Punkt. Und da ist es wichtig und richtig, dass wir Klarheit hatten. Es ist der Eindruck erweckt worden in den letzten Wochen, als ob es praktisch eine eigene Impfkampagne für Kinder und Jugendliche geben wird, und das ist nicht der Fall. Das muss man ganz klar sagen, sondern wir werden im Zusammenhang mit den nächsten Impfstofflieferungen werden wir und den Zulassungen natürlich der EMA und der entsprechenden Einschätzung der STIKO werden wir auch für die Kinder und Jugendlichen in den entsprechenden Altersgruppen ein Impfangebot machen können. Wenn die Priorisierung ab dem 7.6. fällt, werden wir über die Arztpraxen und über die Impfzentren, sofern man das will. Die Länder werden da wahrscheinlich unterschiedlich mit umgehen, ob sie über die Impfzentren noch zusätzlich einladen oder nicht. Aber wir werden den Kindern und Jugendlichen, wir werden den Familien ein Angebot machen können. Aber es ist ganz klar, das muss man auch offen aussprechen, um nicht unnötig Erwartungen hier zu wecken. Wir haben dafür keine zusätzlichen Impfstoffe. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, der in den letzten Wochen vielleicht das ein oder andere Mal etwas schief rübergekommen ist. Wenn einige dachten, jetzt gibt es für die Kinder und Jugendlichen mit zusätzlichen Impfstofflieferungen auch noch mal zusätzlich die Möglichkeit, auch schneller ein Impfstoffangebot zu bekommen. Und das wird nicht der Fall sein, sondern wir werden eben im Rahmen der Lieferungen die Möglichkeit eröffnen und vor allen Dingen eben durch das Wegfallen der Priorisierung werden wir die Möglichkeit eröffnen, dass man eben auch sich um einen Termin bemühen kann für die Kinder und Jugendlichen und dass sie eben mit reinkommen in diese Impfkampagne, die wir ja schon aufgestellt haben. Also ich glaube, diese Klarheit ist jetzt wichtig gewesen für viele Familien, damit sie wissen, woran sie sind. Aber genauso wichtig ist die Botschaft, auf die die Bundeskanzlerin schon hingewiesen hat. Die Einrichtung des neuen Schuljahres, dann nach den großen Ferien, wird unabhängig davon erfolgen und kann auch unabhängig davon sichergestellt werden. Das hat auch der Vorsitzende der STIKO noch mal ganz eindeutig betont. Das, was wir in den Ländern machen seit Monaten, ist der richtige Weg, dass wir mit Sicherheitsmaßnahmen an der Schule arbeiten, dass Belüftungssysteme, Abstandshygieneregeln, Maske tragen, Wechselunterricht, dass das alles natürlich von großer Bedeutung war für die letzten Monate, dass wir jetzt mit dem zunehmenden Impffortschritt auch für die Lehrerinnen und Lehrer und dann eben auch für die Kinder und Jugendlichen nochmal zusätzliche Sicherheit gewinnen, dass man nicht ausschließen kann, es ist nach wie vor die Erkenntnis, die wir auch in den letzten Monaten mitgeteilt bekommen haben, dass man nicht ausschließen kann, dass Kinder auch sich infizieren. Wir sehen das auch in Berlin. Ich kann das hier für meine Stadt, kann ich das ganz eindeutig sagen. Ich habe Infektionen, die auch beim Doppelten bis Dreifachen liegen, über dem berlinweiten Durchschnitt. Also es gibt diese Infektionsgefahren, aber zum Glück, nach wie vor ist das die Erkenntnis, erkranken eben die Kinder und Jugendlichen nicht schwer. Das unterscheidet sie deutlich von den anderen Altersgruppen. Also das heißt, dass wir auch in diesem Bereich, der so wichtig ist für viele, große Fortschritte machen werden in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir ein gutes und sicheres Schuljahr auch planen können nach den großen Ferien. Aber dass wir auch mit den vorhandenen Instrumenten und vorhandenen Kapazitäten weiterarbeiten müssen. Abschließend von meiner Seite auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die diesen schweren Weg der letzten Monate mitgetragen haben. Alles, was wir erreicht haben jetzt, die bundesweit niedrigen Inzidenzen, all diese Erfolge sind nicht von alleine gekommen. Sie sind gekommen durch ein verstärktes Impfen, sind deutlich und schneller vorangekommen, als es wahrscheinlich viele erwartet haben. Und diese niedrigen Inzidenzen sind zustande gekommen durch die Maßnahmen, die wir gemeinsam ergriffen haben, Bundes- wie Länderebene. Und dadurch, dass so viele Menschen es so solidarisch mitgetragen haben über so einen langen Zeitraum. Als wir angefangen haben, uns mit dieser Pandemie auseinanderzusetzen, haben wahrscheinlich viele von uns, ich auch, gedacht, das ist etwas, was uns einige Wochen oder Monate beschäftigen wird. Inzwischen ist es über ein Jahr, und dass über ein Jahr mit so großer Solidarität die Maßnahmen mitgetragen werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber das ist der Schlüssel des Erfolges, dass wir eben nicht Intensivstationen haben, wo wir die Lage nicht mehr bewältigen, sondern Intensivstationen haben, wo wir vielen Menschen sehr gut helfen können nach wie vor. Und dass wir jetzt die Perspektive haben für die Familien, für die Hotellerie und Gastronomie, für den Bereich Tourismus, für die Studierenden in den Hochschulen, wo es endlich nach anderthalb Jahren wieder losgeht und die auch wirklich einen Kampf Campusleben, ein Universitätsleben auch erfahren werden. Dass wir viele Ältere so gut schützen konnten, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein großer gemeinsamer Erfolg, den man hier auch mal würdigen kann an dieser Stelle. Und darauf aufbauend werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten noch deutlicher vorankommen und noch mehr Menschen auch helfen können. Danke.
Herr Ministerpräsident Söder, bitte.
Ja, herzliches Dankeschön von meiner Seite mal, wie wir das einzuschätzen hatten. Also erstens mal ist es tatsächlich so, dieser Gipfel hat schon ziemlich viel Klärung gebracht in den Debatten der letzten Tage. Und diese Klärung muss man jetzt auch nochmal deutlich formulieren. Das Wichtigste ist, es gibt keinen unendlichen Impfstoff. Wir hatten ja immer so die Hoffnung, dass es nahezu irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo wir im Überfluss den Impfstoff haben und fast überlegen müssen, wer kann noch zusätzlich verimpfen, um die Impfgeschwindigkeit tatsächlich noch aufrechtzuerhalten. Es hat sich jetzt herausgestellt, auch nach dem, was internationale Zusagen betrifft, dass es eben keinen Überfluss gibt, dass sogar einige Lieferungen, nun sagen wir mal, wackelig sind und dass wir deswegen auch sehr klug haushalten müssen mit den vorhandenen Impfstoff. Das heißt, wir sind nicht über den Impfberg. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, aber wir müssen nach wie vor schauen, dass die Verimpfung klappt, dass Erst- und Zweitimpfungen im guten Rhythmus bleiben, dass wir keine zu langen Pausen haben und dass der Impfmotor nicht stoppt. Ich glaube, es war eine kluge und wichtige Entscheidung, die Ärzte einzubeziehen, denn die Ärzte haben generell neben den Impfzentren für eine Beschleunigung des Impfens gesorgt, durch die weniger Bürokratie und auch durch die entsprechenden Möglichkeiten. Deswegen ist auch richtig, dass jetzt die Freigabe der Priorisierung erfolgt. Es gibt noch mehr Optionen. Insofern aufpassen und klug haushalten die nächsten Wochen. Das war übrigens auch der Hintergrund der Debatte jetzt mit Schülerinnen und Schülern. Das Wichtige ist zunächst mal, wir wollen Impfangebote machen, aber es gibt keine Impfpflicht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, da die Voraussetzung für Schule eben nicht impfen ist und es keine Impfpflicht gibt und wir auch da fest davon ausgehen, dass auch Schule mit anderen Optionen möglich ist, ist wichtig klarzumachen, keiner muss geimpft werden, aber wir wollen Angebote machen. Wir in Bayern wollen bereits versuchen, für die ab 16, also die ohnehin schon möglich sind, dort eine Verimpfung zu bekommen, dass wir die Abschlussklassen dann im Juni ein Angebot machen. Wir haben heute bereits diskutiert, dann wie geht es bei den 12- bis 16-Jährigen weiter. Die STIKO hat schon sehr deutlich heute argumentiert, die Bundeskanzlerin hat es angesprochen. Dort gibt es eine große Reserviertheit gegenüber einer Empfehlung dort an der Stelle. Und wenn, dann nur für bestimmte Risikogruppen und auch vor allen Dingen nur nach Rücksprache mit den Kindern, Jugendärzten oder den Ärzten, die im Familien und Kinder betreuen. Deswegen haben wir uns auch sehr deutlich dann in der Frage positioniert und haben gesagt, okay, im Rahmen der normalen Freigabe der Priorisierung und dann einer möglichen Zulassung durch die EMA, ist das dann möglich. Aber, und das wäre auch die Empfehlung, die wir gerade in Bayern machen würden, eben nur wirklich tatsächlich nach Rücksprache mit dem zuständigen Arzt, der auch beurteilen kann, ob das einen Sinn macht oder nicht und wie das stattfindet. Deswegen auch nicht, wie es Meldungen der letzten Tage gab, gibt es kein Abzweigen von vorhandenem Impfstoff, kein Zurücklegen. Es gibt auch leider keine neuen und auch kein Umverteilen. Das bewegt sich im Rahmen der normalen Impfstoffbasis. Das war heute auch die entscheidende Klärung, die stattgefunden hat. Aber, und das ist entscheidend, Schule ist trotzdem möglich. Für Bayern kann ich sagen, wir sind ja mitten in den Pfingstferien. Das sehen Sie an meinem Hintergrund und auch der Tatsache, dass ich heute nicht da bin, weil wir eben gerade die Pfingstferien haben. Für uns ist ganz klar, wir haben jetzt noch eine Woche danach Pfingstferien und da startet unser Unterricht. Wir haben dann eine Regelung bislang gefunden, wo wir unter 50 Präsenzunterricht haben mit der Inzidenz, 50 bis 165 den Wechselunterricht. Wir haben aber im Moment nur noch zwei Gebietskörperschaften, die über 100 sind derzeit, weil wir eine sehr fallende Tendenz haben in der Inzidenz. Deswegen werde ich auch bei uns in Bayern vorschlagen, dass wir nach den Pfingstferien nochmal zwei Wochen zur Sicherheit Wechselunterricht machen, danach aber überall, wo es unter 100 ist, so würde ich es vorschlagen, dann tatsächlich in den kompletten Präsenzunterricht einsteigen, weil wir Schule ermöglichen wollen. Das Konzept mit dem Testen und den bereits geimpften Lehrern hat sich sehr, sehr gut bewährt, sodass wir auch ein Signal der Perspektive setzen. Für Bayern bedeutet das, dass wir ja noch fast 7 Wochen Schule haben, hätten dann 2 Wochen danach Wechselunterricht und dann noch 5 Wochen wirklich tatsächlich Präsenzunterricht, was für viele Schülerinnen und Schüler dann einfach nochmal eine Riesenchance ist, in den Schulalltag zurückzukehren und sich wieder an das Konzept Schule zu gewöhnen. Deswegen unsere Idee heute auch, ja, Impfangebote zu machen, wo möglich, auch wo nötig, beispielsweise bei Risikosituationen, da macht es einen besonderen Sinn für die Kinder. Ansonsten spürte man geradezu die Zurückhaltung der STIKO und fand auch gut, dass die Bundeskanzlerin das auch bewusst aufgegriffen hat und dann in das Konzept so integriert hat. Also aus meiner Sicht ist es so, es wird in Deutschland jeden Tag besser. Es wird jeden Tag besser. Es wird besser die Inzidenzwelt, das heißt, die Grundkonzepte haben funktioniert, sowohl von der Vorsicht als auch vom Impfen. Und ich sage das auch nochmal für den Freistaat, habe mich auch sehr bedankt nochmal, dass wir in einer ganz schlimmen Krisensituation, nämlich als wir großer Hotspot waren, die zusätzlichen Impfdosen bekommen haben. Herr Müller sprach vom Ausgleich, das wird jetzt alles Stück für Stück gemacht. Aber uns hat es damals sehr, sehr geholfen. Da bedanken wir uns auch nochmal bei den anderen Bundesländern, vor allem auch beim Bund, der mitgeholfen hat, das dann zu besorgen. Ich glaube, es wird jeden Tag besser. Aber es ist eben noch nicht so, dass wir das im Überfluss haben. Man darf sich auch keiner täuschen. Und wir haben noch eine Menge an Arbeit vor uns, sowohl bei den Impfzentren als auch bei den Ärzten. Aber wie gesagt, es wird jeden Tag besser. Es gibt Anlass weiter zu Optimismus und Hoffnung, aber nicht zu Übermut und Euphorie.
Vielen Dank. Ihre Fragen, und es geht los mit Christina Dunz von RND.
Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin und an beide Ministerpräsidenten. Die Kinder und Jugendlichen haben jetzt ja über ein Jahr zurückgesteckt zugunsten der Älteren. Sie haben zwar die Zweifel auch der STIKO wiedergegeben, aber wäre es nicht an der Zeit gewesen, jetzt doch für eine Priorisierung für Kinder und Jugendliche zu sorgen, den Schwerpunkt darauf zu legen, dass deren Leben wieder normal wird? Und Frau Bundeskanzlerin, wird es eigentlich bei der Notbremse bis zum 30. Juni bleiben oder muss das nochmal verlängert werden?
Das Zweite müssen wir noch diskutieren mit dem Parlament. Da gibt es noch keine Entscheidung. Die Befristung ist erstmal da und die Entwicklung ist ja auch so erfreulich. Wir haben jetzt im Augenblick gar keine Landkreise mehr über 200, glaube ich. Und die Zahl derer, die zwischen 100 und 200 liegen, nimmt dramatisch ab. Aber wie gesagt, das wird mit dem Parlament diskutiert. Zweitens zu der Frage Kinder und Jugendlichen. Ich glaube, dass wir Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen dadurch helfen, dass die Gesamtinzidenz niedrig ist, dass wieder das, was eben gesagt wurde, möglich ist, nämlich Schulbetrieb hin bis zum Präsenzbetrieb. Und je niedriger die Inzidenz ist, umso besser ist das. Wir müssen bei der Frage, das hat der Chef der STIKO heute nochmal gesagt, Herr Mertens, wann tun wir den Kindern etwas Gutes? Überlegen, ist es für Kinder geboten oder nicht geboten, sich impfen zu lassen? Und da wird neben der Zulassung der EMA die Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine Rolle spielen. Und es wird dann sicherlich auch das Gespräch mit den Ärzten eine Rolle spielen. Das heißt, wir wollen, und das ist, glaube ich, das Beste für Kinder und Eltern, diese Entscheidung wirklich denjenigen dann überlassen, die da Rat geben können, und das ist erstmal die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, und das ist zum Zweiten dann gegebenenfalls das Gespräch mit dem Arzt. Und dann werden Kinder und Jugendliche, also es sind ja vor allen Dingen schon Jugendliche ab 12, wir können ja sowieso für die 0- bis 12-Jährigen kein Angebot machen, dann wird diese Gruppe, und die 16-Jährigen können heute schon geimpft werden, also das ist auch eine Möglichkeit bei BioNTech, dann werden alle die Möglichkeit haben, sich um einen Termin zu bemühen. Wir werden nicht vom 7. Juni an allen dieses Angebot geben können, aber ich glaube, den Kindern tun wir das Allerbeste, wenn die gesamte Gesellschaft niedrige Inzidenzen hat und deshalb so viel wie möglich normales Leben wieder möglich ist mit den Einschränkungen der AHA-Regeln. Die werden auch weiterhin beibehalten. Wir dürfen nicht vergessen, bei allem, was ist, wird die Situation so sein, dass wir weiter in der Pandemie leben und dass wir jetzt nicht sagen können, die Pandemie ist vorbei. Das kann man nicht sagen.
Ja, Sie sagen, sollten wir jetzt nicht gerade den Kindern und Jugendlichen wieder ein normales Leben ermöglichen, und Sie haben recht, das ist natürlich das Ziel, und es tut weh, dass das eben so wie in den früheren Jahren so selbstverständlich, dass das noch nicht möglich ist. Aber man muss schon sehen, dass wir alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten alles, glaube ich, ausgeschöpft haben, was wir verantworten konnten an Angeboten auch für die Kinder und Jugendlichen. Das war für uns im zurückliegenden Jahr oft auch eine Gratwanderung, wo manche Erkenntnisse ja noch nicht hinreichend vorlagen oder wir uns gewünscht hätten, dass noch mehr Datenbasis da ist und wo es schwierig war, allen Wünschen gerecht zu werden, von den einen oder anderen Eltern, die unterschiedliche Positionen auch vertreten haben, von den einen oder anderen Lehrerinnen und Lehrern. Und wir haben alle so viel wie möglich umgesetzt, auch an den Schulen und auch in den Kitas. Und ich weiß, dass es immer schwierig und gefährlich ist, die eine und die andere Gruppe dann zu nennen. Aber wir hatten über das ganze Jahr Angebote in Kita und Schule, auch jetzt. Viele sagen, es müsste mehr sein. Aber bleibe mal bei meiner Stadt. Ich biete viel an für die Abschlussklassen. Ich biete Wechselunterricht an, Kitas, natürlich den entsprechenden Betrieb, erweiterte Notbetreuung auch an den Schulen und, und. Und es gibt andere Bereiche, die hatten über anderthalb Jahre gar kein Angebot. Nochmal, die Studierenden hatten über anderthalb Jahre gar kein Angebot. Und insofern muss man oder sieht man vielleicht auch daran, dass wir es uns mit dem Thema nicht leicht machen und sagen auf oder zu, sondern dass wir auch in den Zeiten, wo wir extrem hohe Inzidenzen hatten, mit Augenmaß gehandelt haben und ich glaube, ich kann das für alle sagen, ausgereizt haben, was nur ging für Kita und Schule und für die Eltern. Und auch jetzt ist es der Fall. Noch einmal, ich habe in Berlin heute ungefähr eine 35er Inzidenz, darüber freue ich mich. Ich habe in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen eine 64er Inzidenz. Das kann ich ja nicht wegdiskutieren. Das heißt, ich muss an der Stelle doch immer noch vorsichtig sein und muss schützen und mit Maßnahmen arbeiten. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Also, wir richten uns darauf ein, und ich habe das ja dargestellt, mit den zusätzlichen Möglichkeiten, die wir haben und mit dem Impffortschritt ja auch. Wir wollen selbstverständlich nach den Ferien wieder ein umfassendes Präsenzangebot machen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber wir sind im Moment noch in einer Phase, so wie in den zurückliegenden Monaten, wo wir auch besonnen sein mussten mit den Möglichkeiten, die wir bieten an Kita und Schule.
Noch eine kurze Ergänzung von mir. Natürlich stimmt es, dass wir den Kindern und Jugendlichen unglaublich viel zugemutet haben in dem Jahr. Aber jetzt sage ich Ihnen mal meine Einschätzung aus vielen Gesprächen. Ich bin echt super optimistisch, dass diese Generation das überwinden wird. Wir erleben es jetzt gerade bei Abiturprüfungen, was ich so höre, mit einem großen Engagement, großer Leistung. Wir müssen schauen, dass wir manche Kollateralschäden tatsächlich ausgleichen, mit denen, die es psychisch sehr belastet hat, wo wir Bildungsnachholbedarf haben, wo die Bildungsschere auch ein bisschen auseinandergegangen ist. Da müssen wir uns ganz schön auf die Hinterfüße stellen, um das Ganze auf die Reihe zu bringen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass es eine sehr starke Generation ist, die leider zu früh viel erfahren hat, aber damit besser umgeht, als ich es manchmal auch gedacht hätte. Das ist das eine. Das zweite, natürlich ist Schule wichtig und deswegen ist ja unser Ziel, auch dort mehr zu machen. Ich habe es Ihnen jetzt gerade gesagt, was wir das für Bayern vorstellen. Übrigens, die Testkonzepte und auch mit Maske haben sich da bewährt. Auch das machen die Schülerinnen und Schüler echt bravourös und ohne Klagen oder Probleme. Aber wir wollen ja beides schaffen. Wir wollen ja Schule mit Lernen ermöglichen, aber auch sicher machen. Das ist, wie Herr Müller angesprochen hat. Aber das eigentliche Problem, um das es heute gegangen ist, ist mehr Impfstoff da, ja oder nein? Wenn es keinen mehr Impfstoff gibt, dann geht es nur über Umverteilen. Und da gab es ja die Debatte, verteilen wir um, nehmen wir anderen Impfstoff in Anführungsstrichen weg. Und nachdem wir immer noch viele Menschen haben, die auch in den 1 bis 3 Prio-Gruppen sind, die sich noch nicht geimpft haben und bei denen eine Impfung, eine Nichtimpfung, Corona-Erkrankung erheblichste gesundheitliche Schäden bedeutet, war es eine Abwägung. Nimmt man Impfstoff weg oder sozusagen speist man das ein? Und ohne die STIKO, wenn die STIKO gesagt hätte heute, sie empfiehlt unbedingt, ohne Wenn und Aber, dass wir jetzt sofort alles impfen müssen, dann wäre unsere Entscheidung vielleicht auch etwas anders strukturiert gewesen, nachdem die STIKO große Zurückhaltung gezeigt hat und auch gesagt hat, eigentlich nur unter bestimmten Bedingungen, das war ja schon im Vorfeld dieser Sitzung klar, glaube ich, ist das jetzt ein sehr verantwortbarer Prozess, den wir gehen können. Und je mehr da ist, je mehr wird auch geimpft.
Die nächste Frage und wenn möglich bitte nur eine, Nico Fried, Süddeutsche.
Ich würde an der Stelle schon noch mal gerne nachhaken, weil durch die Ankündigung der Aufhebung der Priorisierung zum 7. Juni und der teilweisen Aufhebung der Priorisierung in einigen Bundesländern hat das ja schon zu einem Run auf die Arztpraxen geführt und zu teilweise chaotischen Zuständen bei der Terminvergabe. Die Botschaft, die Sie jetzt an die Kinder senden, ist hinten anstellen. Anders kann man das ja eigentlich nicht formulieren. Würden Sie dem zustimmen? Und ich habe noch eine technische Nachfrage. Wenn jetzt nach der Aufhebung der Priorisierung die Kinder drankommen, was ist dann, wenn die STIKO aber doch in ihrer Empfehlung sagt, chronisch kranke Kinder, besonders gefährdete Kinder sollen bevorzugt werden? Überlassen Sie das dann den Ärzten?
Ja, es ist ja heute schon so, dass die Ärzte da, wo priorisiert wird, und das machen ja auch die Impfzentren, dann vorzugsweise Termine vergeben. Und das wird sicherlich auch bei einer Empfehlung für vorerkrankte Kinder dann zum Beispiel so sein. Also da würde man überhaupt nicht sagen, hinten anstellen. Und ansonsten heißt ja Aufhebung der Priorisierung nicht, dass sie irgendeine Gruppe hinten anstellen muss. Aber Aufhebung der Priorisierung heißt eben auch nicht, dass jeder am 8.6. einen Impftermin bekommen kann, sondern unser Versprechen heißt, bis zum Ende des Sommers hat jeder einen Impftermin. Aber es heißt eben nicht, dass ich warten muss, bis ich einen Brief zugeschickt bekomme oder bis ich eine bestimmte Altersangabe machen kann oder bis ich einen QR-Code zugeschickt bekomme, je nach Bundesland, sondern ich kann mich um einen Impftermin bemühen. Das wird natürlich erstmal auch dazu führen, dass ein gewisser Andrang da ist, das ist klar. Und deshalb ist ja auch die Zusage wichtig, dass wir bis zum Ende des Sommers jedem ein Impfangebot machen werden. Und deshalb stellt sich niemand in dieser großen Gruppe hinten an. Und wenn eine ausdrückliche Empfehlung für vorerkrankte Kinder gegeben wird, dann wird eine ähnliche Priorisierung stattfinden wie für vorerkrankte Erwachsene. Das, glaube ich, kann man zusagen. Das kann man, glaube ich nicht, dass man zusagen kann, sondern das kann man zusagen. So.
Herr Delfs, Bloomberg.
Ja, eine Frage an Sie beide, Frau Bundeskanzlerin und Herr, der bayerische Ministerpräsident. Trotz der jüngsten Impferfolge gibt es ja offenbar nach wie vor doch noch eine große Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt plakatiert die AfD Freiheit statt Corona-Irrsinn. Herr Ministerpräsident, was bedeutet das eigentlich für die Union, wenn die AfD dort stärkste Kraft werden sollte? Meinen Sie, dass dann auch noch mal eine Diskussion über die Kanzlerkandidatur in der Union ausbricht? Und Frau Bundeskanzlerin, hoffen Sie, dass Sie mit dem Versprechen, bis zum Ende des Sommers allen Bürgern ein Impfangebot machen zu können, bis zur Bundestagswahl auch den rechten Populisten den Wind aus den Segeln?
Soll ich anfangen?
Ja.
Gut, ja, das ist eine sehr spannende Frage natürlich. Ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, es gibt eine neue Umfrage in der ARD, nachdem die Union da deutlich vor der AfD liegt. Davon gehe ich auch aus, weil Rainer Haseloff ein exzellenter Ministerpräsident ist, der auch meine volle Unterstützung hat, wie wir alle dafür kämpfen, dass eben in Sachsen-Anhalt die Union vorne liegt und eine stabile Regierung bilden kann. Und davon gehe ich fest davon aus und alle anderen Fragen halte ich für absurd.
Ich will ausdrücklich bestätigen, dass Rainer Haseloff mit seiner Koalition eine ausgezeichnete Arbeit in Sachsen-Anhalt macht. Und was die Frage anbelangt, jedem ein Impfangebot zu machen, das ist für mich eine Freude aus der Sache heraus. Und ich glaube, wir sollten jetzt das echt nicht so parteipolitisch denken, dass ich für die Union kämpfe, dass Herr Müller für die SPD kämpft, das ist unbestritten. Aber hier bei der Bekämpfung der Pandemie geht es um eine so ernsthafte Sache, dass wir zusammenarbeiten und dass wir uns freuen, wenn wir den Menschen etwas anbieten können, was wirklich sie schützt vor dieser Pandemie. Und gerade bei den mRNA-Impfstoffen haben wir ja auch die Hoffnung, dass selbst wenn Mutationen auftreten, wir wieder sehr schnell einen neuen Impfstoff hätten, der darauf eine Antwort gibt. Und im Übrigen können wir uns hier sowieso nur sekundär mit etwas in Anführungsstrichen schmücken, weil die Impfstoffentwicklung ist eine wissenschaftlich-technische Großleistung. Und dass Deutschland hier ein Unternehmen dabei hat, das mit an der Spitze steht, das erfüllt uns mit Freude und wird uns darin bestärken, dass wir Wissenschaft, Forschung und Entwicklung weiter gut unterstützen mit unserer Politik.
Miriam Holstein, Funke, ich versuche es nochmal, bitte eine Frage.
Frau Merkel, es wurde ja heute mehrfach angesprochen, dass die Tatsache, dass die EMA die Zulassung wohl geben wird und die STIKO wahrscheinlich keine pauschale Empfehlung für Impfungen für Kinder zwischen 12 und 15 aussprechen wird, dass es zu maximaler Verunsicherung bei den Eltern führen wird. Schleicht sich die Regierung nicht ein bisschen aus der Verantwortung, wenn sie sagt, ja, es können jetzt Eltern individuell entscheiden und dann kann man das halt mit den Hausärzten abklären? Und eine ganz kurze Frage an Herrn Söder. Sie haben davon gesprochen, dass es ein Impfangebot bei Risikosituationen geben soll. Verstehe ich Sie richtig, dass eine vollbesetzte Schulklasse in Ihren Augen keine Risikosituation mehr darstellt? Danke.
Also nochmal, es ist ganz selbstverständlich, dass die Ständige Impfkommission für sehr, sehr viele Impfsituationen Empfehlungen abgibt. Das ist vor Corona so gewesen, wenn Sie mal an die Grippeimpfung denken. Da wird gesagt, besonders Ältere sollen sich impfen lassen. Das heißt nicht, dass Jüngere sich nicht impfen lassen können. Aber so, und Herr Mertens hat heute noch mal darauf hingewiesen, und ich glaube, das teilen alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das teile ich auch. Die Impfung von Kindern ist ein sehr sensibler Akt. Das ist, jede Impfung ist ein Eingriff in die Gesundheit. Und man muss jetzt fragen, wie ist der Nutzen und wie ist der Eingriff? Und das, genau das macht die Ständige Impfkommission. Und die Ständige Impfkommission wird sich nur davon leiten lassen, und das finde ich auch richtig. Was bedeutet das für das einzelne Kind und die Gefährdungen, die damit verbunden sind und die Chancen, die damit verbunden sind? Und deshalb wird sich die Ständige Impfkommission, so hat er uns das heute dargelegt, das darf ich soweit sagen, genau anschauen, unter den bisher infizierten Kindern, wie viele schwere Verläufe haben wir dort und was kann man daraus entnehmen. Und dann wird danach die Ständige Impfkommission ihre Aussage machen. Sie wird auch das pandemische Geschehen und den Einfluss der Kinder auf dieses pandemische Geschehen sich anschauen. Und natürlich sich auch immer anschauen, wie ist das, wenn Erwachsene geimpft sind, wenn Kinder geimpft sind. Daraus wird die Empfehlung sein. Die Empfehlung muss ja nicht heißen so oder so, sondern sie wird Prioritäten setzen. Wir haben das ja bei AstraZeneca jetzt zum Beispiel erlebt. Da sagt man vorzugsweise über 60, aber auf Empfehlung des Arztes kann es auch so und so sein. Die Politik kann nicht eine Nebenempfehlung der Ständigen Impfkommission geben, sondern die Politik kann nur ermöglichen. Und da spielen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission eine große Rolle. Und wenn die Ständige Impfkommission sagt, die Gefährdungen für Menschen eines höheren Alters sind sehr viel größer, dann wären wir ja auch nicht verantwortbar, wenn wir sagen, die Eltern impfen wir aber nach den Kindern, obwohl die Eltern viel gefährdeter sind als die Kinder. Und deshalb haben wir heute gesagt, Kinder werden behandelt wie alle, die nicht priorisiert sind, außer denen, die vielleicht als Kinder priorisiert werden von der STIKO, das werden wir ja sehen. Und die werden dann natürlich vorgezogen und ansonsten ordnen wir das in den gesamten Bereich des Nicht-Priorisierens mit ein. Und die wichtige Botschaft an alle Eltern ist, Schule hängt nicht von der Frage des Geimpftseins ab. Es soll auch kein indirekter Zwang entstehen für Eltern. Wir haben keine Impfpflicht. Wir haben auch in der Schule keine Impfpflicht. Und dieser Eindruck darf nicht entstehen. Oder der Eindruck, ich kann nur Urlaub machen, wenn ich ein geimpftes Kind habe. Das wäre vollkommen falsch.
Frau Heustellen, Risiko bezieht sich auf Risikopatient. Das heißt also Kinder beispielsweise mit einer Vorerkrankung. Das hat die STIKO gesagt, auch Jens Spahn heute schon mal. Dort ist die eigentliche Herausforderung. Denn dort ist nämlich, kann die Erkrankung auch eine ganz andere Wirkung haben. Wir wissen ja, dass Kinder eine hohe Inzidenz haben oder in der Gruppe der 10- bis 19-Jährigen eine hohe Inzidenz ist, meistens überdurchschnittlich. Aber dass eben der Krankheitsverlauf anders ist als bei anderen Altersgruppen. Deswegen ist aber bei bestimmten Kindern mit einer Vorerkrankung das möglicherweise ganz anders. Deswegen ist die STIKO da offener für eine Empfehlung. Diese aber Beurteilung, ob es einen Sinn macht, kann eben nur der Arzt abgeben. Denn die Impfzentren haben keinerlei und dürfen auch gar keine Hinweise auf Vorerkrankungen haben. Deswegen macht es auch mehr Sinn, dort über die Ärzte, die Kinderärzte, die Jugendärzte das zu machen, als über die Impfzentren. Das war der Hintergrund.
Melanie Ammann, der Spiegel.
Ja, ich wollte gerne wissen, wie es eigentlich dazu kam, dass es jetzt keinen extra Impfstoff für Kinder gibt. Also, dass auch nicht vorbereitet wird, sozusagen noch welchen zusätzlich zu beschaffen. Es sei denn, ich habe Herrn Söder falsch verstanden. Sie haben ja in Ihrer einen Antwort gesagt, dass wenn die STIKO sich da offener gezeigt hätte, man heute vielleicht anders entschieden hätte. Das klang für mich so, als überlege man da vielleicht noch irgendwie was nachzubesorgen. Und das Thema scheint ja in Ihrer Runde auch irgendwie für Friktionen gesorgt zu haben. Also hatte Herr Spahn da ursprünglich zu viel versprochen oder haben die Länder das falsch verstanden? Oder vielleicht können Sie da noch für etwas Klarheit sorgen.
Also es gab einen Gesundheitsministerbeschluss, in dem stand das Wort zusätzlich. Und darüber gab es offensichtlich Missverständnisse. Es war nie in Rede von Seiten des Bundes, dass wir zusätzliche Impfstoffe für Kinder bekommen könnten von den Lieferanten, also von den Firmen, sondern es war die Frage, wird aus dem Kontingent, was in Deutschland ankommt, etwas genommen, um es nur für Kinder zu reservieren? Und damit dann aber weniger an die Impfzentren, also an die Impfzentren wird immer gleich geliefert, an die Hausärzte zu liefern und eine gesonderte Kinderimpfkampagne zu machen. Und teilweise ist der Eindruck entstanden, wenn man Kinder impft, dann würde man vielleicht mehr Impfstoff haben als das, was jetzt in den Lieferungen steht. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Und nachdem das klar war und nachdem wir dem Herrn Mertens von der Ständigen Impfkommission zugehört haben, haben wir uns entschieden, dann die Kinder ganz normal in die nicht priorisierte Gruppe mit hineinzunehmen und gleichzeitig aber dann, wenn Vorerkrankungen da sind, natürlich diese zu behandeln, als würden es Erwachsene mit Vorerkrankungen sein. Aber dazu brauche ich nicht erstmal ein Wegnehmen von Impfstoff, um es dann gezielt für Kinder weiterzugeben. Das ist der Punkt gewesen. Also es wird dadurch auch niemand schlechter gestellt, aber es wird jetzt so. Und dann hat der Herr Mertens noch sehr dafür geworben, dass eben die besten Ansprechpartner auch Kinder- und Jugendärzte sind für die Frage, wie ist das mit der Impfung meines Kindes. Das heißt, also, und Kinder- und Jugendärzte können heute schon Impfstoff bestellen, auch weil ja die 16-Jährigen schon mit BioNTech, 16, 17, 18-Jährigen schon mit BioNTech geimpft werden können. Das heißt, wir brauchten da auch keinen neuen Kreis von Beziehern mit aufzumachen. Und so können dann entweder die Ärzte bestellen oder aber die Impfzentren, wenn auch in den Impfzentren ein solches Angebot gemacht werden soll, was speziell für Kinder und Jugendliche da ist.
Dann kommen wir zur letzten. Entschuldigung. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar Nadine Bader, ARD.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, Sie hatten selbst schon gesagt, es gibt für das dritte Quartal noch keine konkreten Lieferpläne, außer für Moderna. Was macht Sie so zuversichtlich, dass, wenn jetzt noch zusätzlich Kinder und Jugendliche dazukommen, Sie das Versprechen, Impfangebot für alle bis Ende des Sommers trotzdem zu halten, wenn es noch keine konkreten Lieferpläne gibt?
Ja, also zwei Unternehmen haben ja bis jetzt sehr, sehr zuverlässig geliefert. Das sind BioNTech, Pfizer und Moderna. Und wenn ich die angekündigten Lieferungen, auch wenn wir die auf die Wochen noch nicht aufgeschlüsselt haben für den Juli, mir anschaue, dann haben wir 40,2 Millionen Dosen Pfizer und 30,3 Millionen Dosen BioNTech für das dritte Quartal. Und wenn ich das zusammenrechne mit den schon verimpften Dosen aus den Quartalen 1 und 2 und bei BioNTech Quartal 4 2020, dann komme ich insgesamt auf über 140 Millionen Dosen allein von diesen beiden Impfstoffen bis zum Ende des dritten Quartals. Jetzt haben wir aber schon 2 Millionen Johnson & Johnson, jetzt haben wir aber schon Millionen von Dosen von AstraZeneca. Das heißt also, wenn ich das mir alles anschaue und mal voraussetze, dass die Impfbereitschaft nicht 100% sein wird, dann kann ich also einem guten Gewissens eine Zusage machen, dass wir insgesamt genügend Impfstoff für die 80 Millionen Menschen minus die 0 bis 11-Jährigen haben. Das sind auch noch mal ungefähr 8, 9 Millionen Menschen. Das heißt also, wir müssen ungefähr für etwas mehr als 70 Millionen Menschen ein Angebot machen. Und das könnten wir fast alleine mit dem mRNA-Impfstoff machen, den wir erwarten, und haben aber schon AstraZeneca und Johnson & Johnson verimpft. Also insofern, glaube ich, ist das eine Zusage, die ich guten Gewissens machen kann.
Danke für Ihr Interesse. Einen guten Abend.
Grüße nach Bayern.